Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sie werden vielleicht überrascht sein, wenn Sie heute hören werden, was die Bibel eigentlich alles über Alkohol zu sagen hat, über Alkoholsucht, den Alkoholmissbrauch, Alkoholismus, aber auf der anderen Seite auch den gemäßigten Alkoholgenuss. Es geht mir aber heute vornehmlich um den Alkoholmissbrauch. Und diese Predigt wird sich nicht alleine auf den Alkoholmissbrauch beziehen, sondern auch auf den Missbrauch mit illegalen Drogen. Und wir werden dann eine weitere Predigt uns anhören, die sich mit Rauchen beschäftigt. Denn alles dies gehört zusammen. Alles dies muss auf richtige Weise verstanden werden. Die Bibel enthält viele, viele Warnungen im Hinblick auf Alkoholmissbrauch. Und ich möchte diese Predigt heute beginnen, um ganz besonders zunächst einmal auf die biblischen Warnungen einzugehen, die sich an führende Persönlichkeiten richten, innerhalb, sagen wir einmal, des Landes, der Regierung, des Rechtswesens und auch der Kirche. Zunächst einmal eine interessante Stelle in Jesaja Kapitel 28 und angefangen in Vers 7. Jesaja 28 und Vers 7, eine Ermahnung an die Priester und Propheten, oder man könnte sagen Prediger, die unter Inspiration angeblich predigen. Vers 7, aber auch diese sind von Wein toll geworden und taumeln von starkem Getränk. Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt. Sie taumeln von starkem Getränk, sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Und weil diese Warnung bereits schon im Alten Testament sich auf die damaligen Menschen gerichtet hat, hat Gott sehr deutlich gemacht, wie sich ein Prediger zum Beispiel, ein Diakon in Gottes Kirche zu verhalten hat. Wir lesen in 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3 und lesen wir zunächst angefangen in Vers 2. 1. Timotheus 3 und Vers 2. Ein Bischof, und das ist eine allgemeine Bezeichnung, die sich eben auf Prediger bezieht, auf Älteste und also auch auf Pasteure, Evangelisten, Apostel und so weiter. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, also wenn er verheiratet ist, darf er nicht mehr als eine Frau haben, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, Vers 3, nicht gewalttätig und so weiter und so fort, kein Säufer. Und wir lesen auch in Vers 8, desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchen und so weiter und so fort. Und auch die Diakonissinnen, die weiblichen Diakone in Vers 11 werden angesprochen. Das heißt, sie desgleichen sollen ihre Frauen, aber es geht um weibliche Diakone. Die sollen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern und treu in allen Dingen. Nun, das bedeutet jetzt nicht, dass man keinen Alkohol zu sich nehmen darf. Aber es bedeutet, dass man ihn nicht in übermäßigem Maße zu sich nehmen darf. Die Schlachterbibel schreibt zum Beispiel, nicht der Trunkenheit oder dem Wein ergeben. Und andere Übersetzungen haben es auch so, und das ist in der Tat auch so, wie es im griechischen Urtext steht. Der gemäßigte Genuss ist erlaubt, aber nicht der übermäßige Genuss. Und das Gleiche finden wir in Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1 und in Vers 7. Denn ein Bischof soll untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig und so weiter und so fort. Kein Säufer, auch hier wiederum die richtige Übersetzung, nicht dem Wein ergeben. Aber hören sich einmal jetzt die folgende Anmerkung in der Schlachterbibel an, was die dazu schreiben. Alle alkoholischen Getränke, die Hemmungen herabsetzen und alle Substanzen, die den Verstand benebeln oder trüben, wie zum Beispiel auch Drogen. Es geht also nicht nur alleine um Wein, Es geht um alle alkoholischen Substanzen und alle anderen Drogen, die auf den Verstand sich beziehen können, die Hemmungen herabsetzen, wie es hier heißt, die den Verstand trüben. In 3. Mose Kapitel 10 findet sich eine sehr interessante Stelle. 3. Mose Kapitel 10 und in Vers 9. Da sagt nämlich Gott durch Mose dem Aaron Folgendes. Oder hier heißt es sogar, dass der Herr direkt mit Aaron gesprochen hat. Du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das ist eine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen. Starke Getränke. Alles, was betrunken machen kann, ist hierunter zu verstehen. Eine direkte Anweisung wurde gegeben an die Priester, Aaron und seine Söhne. Wenn sie in die Stiftshütte gingen, um den heiligen Dienst zu verrichten, durften sie keinerlei Alkohol zuvor getrunken haben. Und viele Kommentare meinen, dass die vorhergehende Episode, die davon berichtet, dass die Söhne von Aaron von Gott getötet wurden, weil sie ein fremdes Feuer gaben, ein unautorisiertes Feuer, dass sich diese Episode auf Trunkenheit bezieht. Mit anderen Worten, die beiden Söhne, Nadab und Abihu, die hatten sich betrunken und haben dann im betrunkenen Zustand dieses Feuer gegeben, dieses fremde Feuer. Und die palästinensische, chaldäische Übersetzung hat hier sogar in Vers 9 von 3. Mose 10, wie deine Söhne es taten, als sie das Feuer brachten. Mit anderen Worten, ihr sollt keinen Alkohol trinken, wie deine Söhne es taten, als sie das Feuer brachten. Nun, ob man das so hundertprozentig jetzt nachweisen kann, ist vielleicht fraglich, aber die Warnung ist mit Sicherheit hier gegeben. Und die ganz klare Anweisung ist hier gegeben, dass wenn man in die Stiftshütte ging, als Priester, als Hohepriester, durfte man keinerlei Alkohol zu sich nehmen. Und im Millennium findet sich wiederum die gleiche Vorschrift in Hesekiel Kapitel 44 und Vers 21. Wir wissen hier, dass zu Anfang des Millenniums noch einmal vorübergehend sogar Tieropfer gebracht werden. Und hier lesen wir in Hesekiel 44 und Vers 21. Und die Priester sollen keinen Wein trinken, wenn sie in den inneren Vorhof des kommenden Tempels gehen. Kein Wein, kein Alkohol. Nun, ich habe es mir schon seit vielen, vielen Jahren zur Gewohnheit gemacht, dass wenn ich zum Beispiel eine Predigt geben muss, keinen Alkohol zuvor zu mir nehme. Und ich habe das dann auch mit Frau Margaret Adair einmal besprochen. Sie kennen vielleicht einige von Ihnen, Frau Adair, die war ja schon viele Male in Deutschland zum Laputtenfest. Und ihr verstorbener Ehemann war ja auch Evangelist in Gottes Kirche. Und habe sie gefragt, ob ich das vielleicht jetzt hier zu eng sehe mit 3. Mose 10. Und sie sagte, nein, nein, Colin Adair, ihr Ehemann, der hat es auch genauso gesehen. Und wir gehen davon aus, dass das in der Tat so auch für heute zu verstehen ist, dass wenn jemand eine Predigt geben muss oder auch sogar ein Gebet, ein Abschlussgebet oder ein Eröffnungsgebet, eine Tätigkeit hat, sollte er vorher keinen Alkohol zu sich genommen haben. Denn man will seinen klaren Verstand behalten. Wir werden nachher noch sehen, dass sich diese Anweisungen auf die Priesterschaft nicht nur auf die Priesterschaft beziehen, nicht nur auf, sagen wir einmal, Prediger beziehen. Sie beziehen sich eigentlich auf alle, die sich in die Versammlung begeben. Und von daher ist es sehr, sehr schlecht, zur Versammlung zu kommen und man hat schnell vorher sich noch ein Glas Bier zu Gemüte geführt. Oder sagen wir mal, wir treffen uns in einem Hotel und man geht vorher noch schnell zur Bar und lässt sich da ein starkes Getränk geben und das noch schnell trinken. Schauen Sie, die Versammlung ist eine heilige Versammlung. Und wir sollten total einen klaren Kopf haben. Wir sollten in der Lage sein, nicht nur zu sprechen, wenn wir sprechen müssen, unter göttlicher Inspiration, sondern wir sollten auch in der Lage sein, auf richtige Weise zuzuhören. Also die Idee, dass man jetzt da zum Beispiel mit Alkohol in die Versammlung kommt, die ist absolut total abzulehnen. Absolut total verboten. Aber auch die Idee, dass man vorher schnell noch sich etwas da zu Gemüte führt, ist auch falsch. Ist falsch. Sollte sofort abgestellt werden, wenn das jemand tut oder den Gedanken hat, es zu tun. Es gibt die gleiche Mahnung an Könige. Zunächst einmal kehren wir zurück zu Jesaja 28. Jesaja 28, angefangen Vers 1. Wehe der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim. Ephraim, das war ja damals ein Stamm von Israel. Und die Nachfahren finden sich heute zum Beispiel in England und auch in anderen englisch sprechenden Staaten und Ländern wie Kanada, Neuseeland, Australien. Wenn man das hier als Prophezeiung nimmt, dann kann man auch sehen, was hier gesagt wird. Wehe der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim. Also die Führungsschicht wird hier angesprochen. Der Welkenblume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln. Also wie die Führer, so die Nachfolger. Siehe, einen starken und mächtigen hält der Herr bereit. Wie Hagelsturm, wie verderbliches Wetter, wie Wasserflut, die mächtig einreißt, wirft er zu Boden mit Gewalt. Und mit Füßen wird zertreten die prächtige Krone der Trunkenen von Ephraim. Und da nun Gott keiner ist, der die Person ansieht, gilt diese Warnung nicht nur für das moderne Ephraim, sie gilt auch für andere Länder. Die Schlachterbibel sagt, der Punkt ist, dass das alles ja das Urteilsvermögen schwächt. Und diese gleiche Mahnung findet sich in Sprüche Kapitel 31. Sprüche Kapitel 31 und die Verse 4 und 5. Sprüche 31, die Verse 4 und 5. Nicht den Königen Lemuel ziemt es, Wein zu trinken. Nicht den Königen, noch den Fürsten starkes Getränk. Sie können beim Trinken des Rechtes vergessen und verdrehen die Sache aller elenden Leute. Es geht also, der Zusammenhang ist um die Rechtsprechung. Wenn jemand zu Gericht sitzt, sagen wir einmal, wenn jemand eine wichtige Entscheidung treffen muss, auch im Hinblick auf ein Gesetz oder dergleichen, das soll man in nüchternem Zustand machen. Nicht unter dem Einfluss von Alkohol, der einen natürlich in seinem Urteilsvermögen beeinträchtigen kann. Man kann von Präsident Trump denken, was man will, aber eines möchte ich hier einmal ausführen. Von allem, was wir wissen und von allen seinen Aussagen, trinkt er absolut keinen Alkohol, überhaupt nicht. Und hat auch seinen Kindern es zur Auflage gemacht, keinerlei Alkohol zu sich zu nehmen oder auch Drogen. Und das hatte auch damit zu tun, dass sein Bruder scheinbar aufgrund von Alkoholismus gestorben ist. Ich meine, es ist nicht unbedingt jetzt verkehrt, in gewissem gesellschaftlichen Rahmen, in gemäßigtem Maße Alkohol zu sich zu nehmen. Aber er hat es zur Aufgabe gemacht, er sagt, ich nehme es gar keinen, weil ich will in keinster Weise auf diese Weise beeinträchtigt werden, was eine sehr gute Charakterentscheidung war. Denn man kann sich vorstellen, wenn man sich so Herrn Trump anschaut, was für Entscheidungen er treffen könnte, wenn er sogar noch unter Alkoholeinfluss stünde. Aber wie sieht es jetzt aus? Wie sieht es jetzt aus mit uns? Ganz allgemein, um noch einmal zurückzukehren auf einen anderen amerikanischen Präsidenten. Es war interessant, ich hatte das kürzlich gelesen. Ursprünglich war es ja nicht so, dass man nur zwei Legislaturperioden, also für zweimal vier Jahre, Präsident sein konnte. Früher konnte man so lange sein, wie man gewählt wurde. Aber dann gab es einen Präsidenten, der war laufend betrunken. Und dann hat der Kongress sogar nahezu einstimmig beschlossen, und das ist sehr, sehr selten, dass diese Periode auf 8 Jahre beschränkt würde, denn es war mittlerweile fast 8 Jahre vergangen, sodass dieser Präsident nicht erneut wieder weiter Präsident sein konnte. Denn das wurde auch begriffen, das ist nicht gut, wenn jemand da jetzt laufend betrunken ist und regelt da so Staatsgeschäfte. Aber schauen wir uns einmal 1. Petrus Kapitel 2 an. Wir hatten über Priester gelesen, wir hatten über Könige gelesen. Es wurde gesagt, die sollen nicht unter Alkoholeinfluss stehen, überhaupt nicht, wenn sie zum Beispiel in der Rechtsfindung sich betätigen oder wenn sie zum Beispiel Predigten geben oder in die Stiftshütte gehen, in den Tempel gehen. Man könnte heute sagen, zur Versammlung kommen. Nun, gilt das nur für Prediger? 1. Petrus Kapitel 2. Schauen Sie, die gesamte christliche Gemeinschaft wird auf folgende Weise beschrieben. 1. Petrus 2 und in Vers 9. Ihr seid aber das auserwählte Geschlecht, das königliche oder die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir alle werden hier eine königliche Priesterschaft genannt. Wir alle haben hier die gleichen Verantwortungen, die die Könige und Priester hier hatten und haben, wie sie in der Bibel beschrieben werden. Und wir lesen das immer und immer wieder, wie zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 1 und Vers 6. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 6. Er, Christus, Gott, hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt. Also wir sind schon in Gottes Augen Könige und Priester. Auch in Kapitel 5 und in Vers 10. Und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Das ist noch Zukunft. Aber wir sind jetzt bereits schon solche, die in Gottes Augen Könige und Priester sein sollen. Das auserwählte Volk, das Volk seines Eigentums. Das war auch eigentlich schon die Absicht im Alten Testament, 2. Mose 19, Vers 6. Nur hat das alte Israel insoweit kläglich versagt. Die Frage ist, versagen wir als das geistliche Israel heute? 2. Mose 19 und Vers 6. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst, sagte Gott damals bereits schon. Nun, ich meine damit jetzt nicht. Sagen wir einmal, wir haben, wie zum Beispiel auch am Hüttenfest, zwei Versammlungen am Morgen und am Abend oder am Nachmittag vielmehr. Und zwischendurch haben wir ein Mahl. Aber wenn ich jetzt sage, bei der Hüttenfest, das gilt jetzt lediglich für die heiligen Tage, dass man nicht zwischendurch, wenn man ein Mittagsmahl zu sich nimmt, dass man damit nicht, sagen wir mal, ein Glas Wein trinken kann oder auch ein Glas Bier, wenn man nachher dann noch in die Versammlung geht. Es geht darum, dass man aber sich kennt, seine Grenzen kennt, dass man weiß, dass man nicht zu viel trinkt. Also darum geht es mir jetzt nicht. Nun, wenn allerdings ich zum Beispiel am Nachmittag eine Predigt halte, dann werde ich auch zu Mittag keinen Alkohol zu mir nehmen. Jeder muss sich das selbst klar werden darüber und muss sich die Entscheidungen dann auch vorlegen, aber er sollte sehr bewusst sich das anschauen und vor allen Dingen niemals und gerade auch ganz besonders nicht, wenn man zur Versammlung geht, zu viel trinken. Aber wie gesagt, vor der Versammlung schnell noch zur Bar zu gehen, sich da irgendwo ein Getränk, ein alkoholisches Getränk verabreichen zu lassen oder dann auf der Fahrt zur Versammlung da sich Bier zu holen und dann Bier zu trinken, bevor die Versammlung beginnt, das ist mit Sicherheit nicht in Gottes Augen wohlgefällig. Und wir wollen das auch in Gottes Kirche in keinster Weise praktizieren. Jetzt möchte ich einmal allgemein zu biblischen Warnungen über Alkohol zu sprechen kommen. Und da gibt es so viele Warnungen, dass uns klar werden sollte, dass Gott die Sache sehr ernst nimmt. Zunächst einmal im Buch der Sprüche. Sprüche, Kapitel 20 und in Vers 1. Sprüche 20 und Vers 1. Der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, der wird niemals weise. Wild, gewalttätig, laut, unkontrolliert. Ein Trinker wird hier beschrieben, ein Alkoholiker. Das ist die Konsequenz, wenn man zu viel trinkt. Und wir werden nachher noch sehen, dass man vielleicht weitaus mehr trinkt, als man trinken sollte, weil man das gar nicht so bemerkt. Man denkt, ach, das ist ja doch in Ordnung noch. Man merkt vielleicht gar nicht, wie laut, wie unkontrolliert, manchmal wie wild und wie gewalttätig man werden kann, wenn man unter diesem Einfluss steckt. Sprüche 23. Und das gilt natürlich auch ganz klar für illegale, bewusstseinsverändernde Drogen. Sprüche 23, angefangen Vers 29. Wo ist Weh? Wo ist Leid? Wo ist Zank? Wo ist Klagen? Wo sind Wunden ohne jeden Grund? Wo sind trübe Augen? Nun, wo man lange beim Wein sitzt und kommt auszusaufen, was eingeschenkt ist. Siehe den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein, die Ermahnung an jemanden, nicht jetzt diesen Drang, Wein zu trinken oder Alkohol zu trinken, nachzugeben, obwohl man schon genug getrunken hat. Danach, heißt es Vers 32, beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Und da werden deine Augen seltsame Dinge sehen und dein Herz wird Verkehrtes reden. Manchmal weiß man gar nicht, wenn man unter Alkoholeinfluss steht, was man so alles von sich gibt. Und du wirst sein wie einer, der auf hoher See sich schlafen legt und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh, oder es machte mich nicht krank, kann auch übersetzt werden. Sie prügelten mich, aber ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Dann will ich es weiter so treiben. Jemand, der absolut keine Kontrolle mehr über sich hat. Aber damit fängt es nicht an. Damit hört es auf. In Hosea Kapitel 4 lesen wir Vers 11. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einmal einen sehr beeindruckenden Film gesehen. Den habe ich mir kürzlich noch einmal angeschaut. Ich glaube, da hieß das lange Wochenende oder irgend so etwas mit Wochenende, wo ein Alkoholiker gezeigt wurde, der sich einfach nicht mehr beherrschen konnte. Der hat dann überall dann so Flaschen versteckt, auch wenn seine Freundin kam und das Haus durchsucht hat, um festzustellen und sicherzustellen, dass da keine Flasche Alkohol war, hat er sie aus dem Fenster draußen hingehängt. Und nachher sah der dann ganz merkwürdige Dinge, diese berühmten weißen Mäuse in diesem Zustand des Deliriums. Ein sehr beeindruckender Film eigentlich, der zeigt, wie schlimm es werden kann. Und wir aber haben alle mit Sicherheit auch Kontakt gehabt mit Menschen, die zu viel Alkohol getrunken haben und wie die vielfach reagiert haben. Einige wurden sehr aggressiv, einige werden vielleicht sehr schläfrig, einige quatschen so einen Unsinn daher. Aber wie gesagt, Aggressivität ist auch eine sehr allgemeine Reaktion von vielen, die vielleicht sowieso schon in gewisser Weise etwas aggressiv sind und die dann durch diesen Alkoholgenuss nur noch aggressiver werden und Streit anfangen und so weiter und so fort. Hosea 4, Vers 11 lesen wir: Hurerei, Wein und Trunk machen toll. Oder wie auch die neue King James Bibel übersetzt, die versklaven. Die versklaven. Und wir werden den Zusammenhang sehen zwischen Hurerei und Unzucht. Und Wein und Trunkenheit, alles das versklavt. Schauen wir uns das Buch Amos an, Kapitel 2. Amos, Kapitel 2 und Vers 8. Bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes. Die Schlachterbibel schreibt hier von auferlegten Gaben. Die Elberfelder-Bibel schreibt Wein von Strafgeldern. Trinken sie im Hause ihres Gottes. Scheinbar war es jetzt damals so, dass man irgendwelche Strafe hat zahlen müssen für gewisse Vergehen. Und dann kamen die Priester daher und andere und die nahmen das Geld und kauften sich Wein davon und Alkohol und dann soffen die den im Haus Gottes, im Tempel, Stiftshütte. Es ist heute auch gar nicht so ganz anders, dass dann, das hat man ja immer und immer wieder gehört, dass dann Priester, sagen wir einmal, und Prediger, die verantwortlich sind für den Passawein, sagen wir mal, aber die halten das Passa nicht unbedingt, die gehen von der Kommunion aus oder vom Abendmahl und die saufen dann den Wein, der an sich für diese heiligen Gelegenheiten gebracht wurde und verkauft und gekauft wurde. Die Warnung ist da, dass man sich nicht irgendwie auf diese Weise an sogar Gott versündigt, auf direkte Weise sogar. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 5 an. Jesaja Kapitel 5 und lesen wir angefangen Vers 11. Wie Sie sehen, spreche ich heute sehr sanftmütig, denn in der letzten auf Posten stehen Sendung, da habe ich ja ziemlich stark meine Stimme erhoben und ich fand das auch sehr notwendig, um gewisse Menschen, die am Schlafen sind, aufzuwecken. Und jemand schrieb mir dann, ja, aber sie erreichen damit nichts, sie erreichen mit Sanftmut viel mehr. Nun gut, ich spreche heute sanftmütig, mal sehen, was ich heute erreiche. Hoffentlich erreiche ich etwas bei einigen. Jesaja Kapitel 5 und Vers 11. Wehe denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt. Und haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihren Wohlleben, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Und dann weiter. in Vers 22. Wehe denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen. Und was ist die Konsequenz, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind? Das kann Alkoholeinfluss bewirken, dass man sich auf falsche Weise, vielleicht auch noch, weil man jetzt Geschenke will, um sich weiter Alkohol und Wein kaufen zu können, falsche Weise dann sich in der Rechtsprechung abgibt. Jesaja 55. Jesaja 55. Oder lesen wir Jesaja 56. Jesaja 56 und Vers 10. Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen und jappen und schlafen gerne. Aber es sind gierige Hunde, die nie satt werden können. Das sind die Hirten, die keinen Verstand haben. Ein jeder sieht auf seinen Weg. Alle sind auf ihren Gewinn aus und sagen, kommt her, ich will Wein holen, wir wollen uns vollsaufen. Und es soll morgen sein wie heute und noch viel herrlicher. Die können nicht satt werden vom Wein, vom Alkohol. Nun, wenn man in geselliger Runde ist, sagen wir mal am Abend, und man trinkt etwas, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn man dann genug hat, dann ist es auch genug. Und wenn man dann sagt, okay, gehen wir mal schnell und kaufen noch was Alkohol, ob es Bier ist, ob es Wein ist, ob es Korn ist und all diese starken Getränke, damit wir weitermachen können, auch vielleicht mit unseren Diskussionen, dann ist das natürlich verkehrt. Wenn man genug hat, dann soll man aufhören und nicht noch rausgehen und dann weiteren Alkohol sich verschaffen. Und natürlich ganz besonders verkehrt ist es, absolut verwerflich ist es, wenn man das auch noch am Sabbat macht. Sagen wir mal Freitagabend, der Sabbat beginnt ja zur Sonnenuntergang. Und wenn man dann so gegen 11, 12 Uhr noch zusammensitzt und meint, ach, jetzt haben wir irgendwie noch die Möglichkeit, gehen wir mal schnell, was weiß ich, wohin, was immer noch auf sein mag, um sich dann Alkohol zu verschaffen am Sabbat. Das ist absolut verwerflich, aber es ist ohnehin schon verwerflich. Wenn man genug hat, soll man aufhören. Man muss sich selbst kennen, man muss seine Grenzen kennen. Wenn man sie nicht kennt, wird es höchste Zeit, dass man sie kennenlernt. Denn was sagt uns die Bibel in Matthäus Kapitel 24? Das sind ernste Warnungen, die auch an uns, ich möchte sagen, gerade an uns, an Christen gerichtet sind. Matthäus Kapitel 24, angefangen Vers 48. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Teil geben bei den Heuchlern. Sein ganzes Leben war Heuchelei. Und er wird sein Heulen und Zähneklappern. Isst und trinkt mit den Betrunkenen. Gott lehnt das ab. Dieser Kontakt ist verkehrt. Wenn ihr Freundeskreis aus solchen besteht, die betrunken sind oder sich betrinken zu dem Punkt hin, wo sie dann volltrunken sind, dann gehen sie da nicht hin. Das gleiche gilt für Drogen. Sagen wir einmal, Sie sind sogar jemand, der einmal Drogen genommen hat. Brechen Sie jedweden Kontakt ab mit jemandem, der nach wie vor Drogen zu sich nimmt und dann vielleicht sich einlädt und sagt, okay, komm du mal her, wir nehmen wieder sowas. Oder sagen wir mal, ein Alkoholiker, der vom Alkoholismus abgekommen ist, das ist ausgesprochen gefährlich, dass er dann mit solchen dann zusammensitzt, die sich voll laufen lassen. Was sagt die Bibel? In 1. Korinther Kapitel 5. Das sind sehr wichtige, ernste Ermahnungen. Ist natürlich auch insoweit wichtig, weil man sich sonst leicht beeinflussen lassen kann. 1. Korinther 5 und Vers 11. Paulus sagt, ich habe euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold. Oder ein Räuber, mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Also nicht essen und trinken mit den Betrunkenen, Ganz besonders nicht, wenn jemand sich einen Bruder oder eine Schwester nennen lässt und dann so lebt. Aber es geht auch um andere, die sich nicht unbedingt Bruder und Schwester nennen, aber die einen negativ beeinflussen können, wenn man in der Gesellschaft ist. Denn was sagt uns die Bibel in 1. Korinther Kapitel 6, angefangen mit Vers 9? Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige, wie ich sagte, auf den Zusammenhang zwischen Alkoholismus und Unzucht werden wir noch zu sprechen kommen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Also hier werden Trunkenbolde angesprochen, jemand, der der Trunksucht verfallen ist. Vers 11, und solche sind einige von euch gewesen. Also bevor man in die Kirche kam, war man vielleicht ein Trunkenbold. War man vielleicht drogenabhängig? War man jemand, der stark geraucht hat? Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wenn man sich hat taufen lassen, wenn man den Heiligen Geist erlangt hat, ist man reingewaschen worden von diesen falschen Verhaltensmustern. Aber Gott erwartet, dass man nicht wieder zurückkehrt. Wie der Hund, der das wieder auffrisst, was er ausgespien hat. Man muss sich davon total abwenden. Nicht zurückkehren in die Welt dieser Drogensucht und des Alkoholismus und des Rauchens. Und einige sagen, ja, ich muss den Heiligen Geist haben, dann bekomme ich die Kraft, das Rauchen abzustellen, den Alkohol in gemäßigterem Maße zu mir zu nehmen, keine Drogen mehr zu nehmen. Nein, nein. Gott gibt ihnen den Heiligen Geist nur dann, wenn sie ihm gehorchen, nicht andersherum. Er erwartet von ihnen bereits vorher schon, dass sie diese Dinge aufgeben, sich davon total abwenden. Leider ist es so, dass einige, die in Gottes Kirche waren, das nie so recht begriffen haben, scheinbar. Und wir lesen etwas sehr Bemerkenswertes und Erschreckendes eigentlich in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 21. Es geht hier um den Passahabend. Und Paulus beschreibt die Situation der Kirchenmitglieder, in diesem Falle in Korinth, am Passahabend. Da heißt es in Vers 21, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Die kamen in betrunkenen Zustande zum Passahabend, um dann das Passa zu nehmen. Betrunken. Die Menge Bibel schreibt, das kann bedeuten, die sind solche, die in Wein schlemmen. Achten Sie auf den Ausdruck schlemmen. Er wird auf den übermäßigen Alkoholgenuss bezogen, die in Wein schlemmen. Und er sagt dann in Vers 22, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Es war scheinbar so, dass im Anfang der gleiche Fehler gemacht wurde, wie auch heute die Juden ihn nach wie vor machen, dass sie das Passa und die Nacht des Wachens an dem gleichen Abend gehalten haben, mit einem Mahl. Und Paulus hat das hier total abgeschafft, hat gesagt, nein, das ist nicht das, worum es geht. Vers 20 sagt er nämlich, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Es geht nicht darum, ein Mahl zu sich zu nehmen. Die Elberfelder Bibel schreibt, es ist nicht möglich. Die schreiben hier, das Herrenmahl zu essen. Das Abendmahl, das Herrenmahl. Und wörtlich sagen sie, das dem Herrn gehörende Mahl. Schauen Sie, Christus hat das letzte Mal ein Mahl gegessen mit den Jüngern, hat aber dann die Symbole des Passalammes geändert in Brot und Wein. Und seitdem soll man das Passa in diesem Sinne halten, nicht als ein Mahl, sondern eben nur, dass man ein kleines bisschen Wein zu sich nimmt, als Symbol für das vergossene Blut von Christus. Aber auch nur diejenigen, die auf richtige Weise getauft worden sind und den Heiligen Geist erlangt haben. Aber hier waren es Menschen in der Kirche scheinbar, die zum Passa erschienen und die waren betrunken. In 2. Petrus Kapitel 2 geht es sogar noch doller zu sozusagen. Da wird nämlich folgende Warnung ausgesprochen. 2. Petrus 2 und lesen wir Vers 13. Sie werden den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tage zu schlemmen. Sie sind Schandflecken schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen. Der Zusammenhang hier, wie uns als Kommentare auch sagen, ist lange Feiern mit Trinken und Unzucht. Und wenn es heißt, sie prassen mit euch, ist es wörtlich, sie prassen am Fest, mit anderen Worten, die mit euch das Fest feiern. Das Laubhüttenfest, aber auf unrichtige Weise. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir da keine falschen Signale setzen. Wenn wir uns zusammensetzen, sagen wir mal nach den Versammlungen, aufpassen, wie das mit dem Alkohol aussieht. Nicht zu viel zu sich nehmen, denn sonst fallen wir nämlich in diese Kategorie von den Menschen, die dann als Trunkenbolde vielleicht verschrien werden können, die auch nicht ins Reich Gottes kommen werden, die betrunken vielleicht jetzt nicht in die Versammlung kommen, aber auch in den nach der Versammlung tätigen Aktivitäten sich falsch verhalten. Was sagt uns Paulus in Epheser Kapitel 5? Epheser Kapitel 5 und Vers 18. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Sauft euch nicht voll Wein. Der Befehl der Bibel schreibt, berauscht euch nicht mit Wein. Das ist sehr wichtig, dass wir das auf richtige Weise begreifen. Kehren wir zu Sprüche Kapitel 23 zurück. Sprüche Kapitel 23, die Verse 20 bis 21. Sprüche Kapitel 23, die Verse 20 bis 21. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern, denn die Säufer und Schlemmer verarmen und ein Schläfer muss zerrissene Kleider tragen. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern. Die Schlachterbibel schreibt, denen, die dem übermäßigen Fleischgenuss ergeben sind. Und das ist mit Sicherheit eine falsche Übersetzung. Menge schreibt, die im Fleischgenuss schwelgen. Die Befelderbibel schreibt, die Fleisch verprassen. Aber es geht hier mehr nicht um den Fleischgenuss, noch nicht einmal um den übermäßigen Fleischgenuss, obwohl das möglicherweise beinhaltet ist, dass man also nicht zu viel essen soll, sondern es geht um hemmungslose Sinnlichkeit. Das sind die Worte, die hier im hebräischen Urtext die Bedeutung haben. Hemmungslose Sinnlichkeit, bei der es auch mit übermäßigem Alkoholgenuss zur Unzucht kommt. Darum geht es. Es geht um übermäßigen Alkoholgenuss, um diese langen Feste möglicherweise, wo dann zu viel Alkohol getrunken wird. Und dann kommt es zur Hemmungslosigkeit und dann kommt es zur Unzucht. Es geht darum, dass es hier Leute gibt, die eben keine Selbstbeherrschung haben, die sich nicht selbst beherrschen können. Schauen Sie, in 1. Korinther, Kapitel 6, wird auch davon gesprochen. Wir hatten eben bereits in Hosea gelesen, dass Hurerei und Wein und Trunk uns versklaven, weil sie die Selbstbeherrschung verloren haben, die Kontrolle über sich selbst. 1. Korinther, Kapitel 6 und in Vers 12, da sagt Paulus, alles ist mir erlaubt. Es geht also um das, was erlaubt ist. Es geht natürlich nicht um das, was nicht erlaubt ist. Paulus sagt hier nicht, mir ist erlaubt, zum Beispiel jemanden umzubringen, mir ist erlaubt, Ehebruch zu betreiben. Nein, es geht um die Dinge, die in Gottes Gesetz erlaubt sind. Aber er sagt gleichwohl, aber nicht alles dient zum Guten. Es kommt auf die Situation an. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Schlachter schreibt, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Es ist erlaubt, wie wir noch sehen werden, ein wenig Alkohol zu sich zu nehmen, bei Gelegenheit, aber man soll sich nicht davon beherrschen lassen. Man soll sich nicht davon gefangen nehmen lassen. In 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 23 heißt es, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Nicht alles baut auf. Man kann durch etwas, was möglicherweise erlaubt ist, anderen gegenüber zu einem Stein des Anstoßes werden. Und Christus warnt davor. Er sagt, wenn ihr aufgrund eurer Tätigkeit anderen einen Anstoß gebt, sodass die dann sündigen, dann wäre es für euch besser, euch würde ein Stein um euren Hals geschlungen und ihr würdet in den Ozean geworfen werden, wo es am tiefsten ist. Wenn unser Verhalten, auch im Hinblick auf Alkohol, andere dazu verleitet, dem zu folgen, aber dann vielleicht noch übers Ziel hinauszuschießen, oder wenn jemand, sagen wir einmal, Alkoholiker war und davon abgekommen ist und dadurch verleitet wird, wieder zum Alkohol zu greifen, weil er es bei uns sieht, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Das Gleiche gilt für Raucher. Das Gleiche gilt für Drogenabhängige. Nun sagen wir einmal, Sie rauchen nach wie vor, obwohl Sie in Gottes Kirche sind. Sie sind nach wie vor jemand, der Drogen zu sich nimmt, obwohl er in Gottes Kirche ist. Nun, verleiten Sie andere jetzt, das Gleiche zu tun, wenn die davon erfahren. Ach ja, wenn die Person es kann, kann ich es ja auch. Schauen Sie, das baut nicht auf. Nun, Rauchen ist ohnehin nicht erlaubt und Drogenkonsum auch nicht. Aber ich gebe das jetzt so als Beispiel, um Ihnen zu zeigen, es ist wichtig, dass Sie sich auf richtige Weise sehr konzentriert verhalten. Sie sündigen ansonsten gegen Ihren Nächsten und natürlich auch gegen sich selbst und letztendlich, was am wichtigsten ist, gegen Gott. Lukas Kapitel 21 und Vers 34. Jetzt komme ich auf ein paar Stellen zu sprechen, die in der Lutherbibel, aber auch in so ziemlich alten deutschen Bibeln fehlerhaft, um nicht zu sagen total falsch, übersetzt sind und vermitteln damit einen sehr schlechten Gesamteindruck. Lukas 21, 34, da heißt es nämlich hier, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag der Wiederkunft nicht plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick, auch der Tag des Herrn, wenn Gott eingreift, um seine Plagen über die Erde zu ergießen. Es wird hier immer von Fressen und Saufen gesprochen. Man soll nicht beschwert werden hier mit Fressen und Saufen. Fressen ist eine schlechte Übersetzung. Die Schlachterbibel und die Zürcher Bibel schreiben richtiger, man soll nicht beschwert werden mit Rausch und Trunkenheit. Es geht hier um die negativen Nachwirkungen von übermäßigem Alkoholgenuss, wie zum Beispiel um Kopfschmerzen am nächsten Morgen von dem Rausch, den man da hatte am vorhergehenden Abend oder Nacht. Das gleiche in Römer Kapitel 13 und Vers 13. Römer 13 und Vers 13. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen und nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Aber hier wiederum auch wird von Fressen und Saufen gesprochen. Aber das gleiche Problem hier, das Wort Fressen steht nicht so im Urtext. Das Wort bezieht sich auf hemmungslose Sinnlichkeit bei der Schlemmerei. Und es geht hier um die Schlemmerei auch im Wein, wie wir gehört haben. Es bezieht sich auf lange Feste, die den Konsum von viel Alkohol und Unzucht beinhalten. Man könnte sagen Orgien, hemmungslose Orgien, Feten. Zu meiner Zeit damals sprach man von Feten, da ging man so auf eine Fete und da wurde natürlich auch Alkohol kredenzt. Hier wird in dem Zusammenhang auch Unzucht und Ausschweifung erwähnt. Damit ist unerlaubter Sex und sexuelle Auswüchse gemeint. Was meine ich mit unerlaubtem Sex? Jeder Sex außerhalb der Ehe ist unerlaubt. Er kann mit Hurerei beschrieben werden, mit Unzucht. In diesem Falle geht es hier um Ausschweifung. Auch das ist damit beinhaltet. Das Zusammenleben von Partnern, die nicht verheiratet sind, ist falsch, ist Sünde. Ist Sünde. Und natürlich kann es bei übermäßigem Alkoholgenuss dazu kommen, dass man dann auch noch sexuelle Tätigkeit betreibt, die man vielleicht sonst nicht betrieben hätte. Alles dies ist hier in Römer 13, 13 mit eingeschlossen. Natürlich das Zusammenleben von Partnern gleichen Geschlechtes, die dann also auch noch sexuell tätig sind, ist natürlich total Sünde. Das ist klar. Darüber brauche ich gar nicht erst zu sprechen, denke ich mal. Das sollten Sie verstehen. Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5 und Vers 21. Ich meine auch hier, um es klarzustellen, ich sprach jetzt von Homosexuellen, die also homosexuelle Tätigkeiten betreiben. Darum geht es mir hier. Natürlich können sie als Frau mit einer anderen Frau zusammenleben, als Mann mit einem anderen Mann. Soweit wie die Sache in Ordnung ist, das ist klar. Aber nicht als Mann mit einer Frau, wenn sie nicht verheiratet sind. Aber es geht um diese sexuellen Tätigkeiten, darum geht es mir hier. Galater 5, Vers 21, schauen wir uns an, was hier gesagt wird, was die Werke des Fleisches sind. Da wird von Neid gesprochen, Saufen, Fressen und dergleichen. Und davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Auch hier wiederum wird von Saufen und Fressen gesprochen. Auch hier wieder ist das die gleiche Problematik. Es geht um Gelage, es geht um Orgien und die Nachwirkungen inklusive Kopfschmerzen. Das Wort im Griechischen bezeichnet sich und bezieht sich auf Kopfschmerzen, interessanterweise. Aber Vers 21 spricht auch von Tun, die solche Dinge tun. Und Schlachter schreibt, es geht um ein fortdauerndes und gewohnheitsmäßiges Verhalten. Es geht nicht um ein gelegentliches Problem. Jemand trinkt etwas über seinen Durst. Das ist auch Sünde, natürlich. Aber es wird vergeben, wenn es bereut ist. Aber jemand, der etwas auf diese Weise tut, gewohnheitsmäßig, der wird sich vielleicht auch gar nicht mehr groß darum kümmern, dass das abgeschafft wird. Er wird sich vielleicht gar nicht mehr groß darum kümmern, es zu bereuen und seinen Lebensweg zu ändern. Und da sagt Paulus, wenn das der Fall ist, wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben. Warum? Weil ihr dann zu dem Punkt gekommen seid, wo ihr die unvergebbare Sünde begangen habt. Und das ist in der Tat auch in solchen Fällen möglich. Jede Sünde, wenn sie nicht bereut werden wird, weil sie nicht bereut werden soll, weil derjenige, der diese Sünde betreibt, nicht bereuen will, kann zur unvergebbaren Sünde führen. Und wenn sie nicht bereut werden will, dann wird Gott auch nicht vergeben. Denn Gott vergibt nur, wenn man bereut. Und Reue heißt nicht nur eine intellektuelle, sentimentale Stimmung vorübergehender Art, sondern es geht um eine Änderung der Lebensweise. Galater 5 und Vers 20 gibt uns ein weiteres Werk des Fleisches. Da heißt es, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader und so weiter und so fort. Ich möchte hier auf Zauberei zu sprechen kommen. Damit ist der Gebrauch auch von Drogen und magischer Mischung und Gifte mit eingeschlossen. Wussten Sie das? Das Wort Zauberei wird auch, das gleiche Wort, in Offenbarung 9 und Vers 21 gebraucht. Offenbarung Kapitel 9 und Vers 21. Da heißt es, diejenigen, die jetzt von Gott geplagt werden, die bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Und Vers 20 macht einen interessanten Zusammenhang hier deutlich. Die bekehrten sich nicht von ihren Werken, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister. Das Wort hier für Zauberei ist das griechische Wort, von dem unser deutsches Wort Pharmazie abgeleitet ist. Und Schlachter schreibt, das Wort bezeichnete ursprünglich die Medizin allgemein, später jedoch ausschließlich stimmungs- und bewusstseinsverändernde Drogen sowie den Bereich des Okkulten, der Hexerei und der Magie. Und der Zusammenhang hier, wie ich sagte, wird mit bösen Geistern hergestellt. Was ist der Zusammenhang? Nun, wenn Sie bewusstseinsverändernde Drogen zu sich nehmen, kann es sein, dass Sie dadurch vielleicht unbewusst Kontakt aufnehmen mit der bösen Geisterwelt. Es gibt da fernöstliche Heilpraktiken, Heilbehandlungen, die man ganz klar auf eine Weise beschreiben kann, dass da Kontakt aufgenommen wird auch mit Dämonen, ohne alle Frage. Was geschieht mit solchen, die diese bewusstseinsverändernden Drogen zu sich nehmen und sich damit öffnen in den Bereich des Okkultismus hinein? Offenbarung 22, Vers 15. Offenbarung 22 und Vers 15. Draußen aber, also nicht im neuen Jerusalem, da sind die Hunde und die Zauberer. Und dann auch die Unzüchtigen. Auch das kann natürlich dann zur Unzucht führen, ist ja mal klar. wenn sie dann bewusstseinsverändernde Drogen zu sich nehmen, genau wie mit übermäßigem Alkoholgenuss, dann verschwinden ihre Hemmungen, dann tun sie Dinge, die sie sonst vielleicht nicht tun würden. Und dann auch noch in Kapitel 21 und Vers 8, wo es heißt, die Feigen aber und die Ungläubigen, zu feige, sich abzuwenden vom Alkoholismus, sich abzuwenden von bewusstseinsverändernden Drogen, sich abzuwenden vom Rauchen. Die Feigen, die Ungläubigen, die Frevler, die Mörder, die Unzüchtigen und die Zauberer und die Götzendienste, Götzendiener, die und alle Lügner, die werden in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Das wird hier klar und deutlich gesagt. Eine Warnung an uns alle. Wenn wir meinen, wir könnten ruhig solche Drogen zu uns nehmen. Sie begeben sich auf ein sehr gefährliches Gleis. Das gleiche gilt für übermäßigen Alkoholgenuss. In dem Augenblick, wo ihre Hemmungen schwinden, in dem Augenblick, wo ihre Fähigkeit, klar zu denken, schwindet, können andere Einflüsse bei ihnen bestehen. 1. Petrus, Kapitel 4 und Vers 3. 1. Petrus, Kapitel 4 und Vers 3. Da sagt Petrus, es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, greulichen Götzendienst. Und das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben, und sie lästern. Hier auch wiederum das Wort Fresserei, eine sehr unglückliche Übersetzung. Es geht hier um Trunksucht, es geht hier um Sauferei, das Schwemmen im Alkohol. Die Schlachterbibel schreibt hier, der Zusammenhang ist wieder hemmungslose Sinnlichkeit mit Unzucht verbunden. Menge schreibt Zechgelage. Die Elberfelder-Bibel schreibt Trinkgelage und Festgelage. Alles dies, es geht nicht nur um das Essen, es geht um den gesamten Zusammenhang, der eben dann auch dazu führt, dass man wiederum dieses wüste Treiben begeht, das man früher nicht oder früher begangen hat, aber das man eben dann abgelegt hat. Wo es hier um Fresserei geht bei der Lutherbibel, schreibt die Schlachterbibel Belustigungen und erklärt, das sind so Orgien. Früher war das so zu verstehen, eine Horde betrunkener, wilder Leute, die gröhlend, taumelnd und randalierend durch die Straßen ziehen. Haben Sie sicherlich auch schon gesehen, wenn Sie sich an diese unglaublichen Verbrechen jetzt erinnern, die auch gerade kürzlich jetzt wieder in Deutschland geschehen sind, in Hamburg, von diesen Radikalen, ob die unter Alkoholeinfluss standen, ob die unter Drogeneinfluss standen. Man weiß es nicht, dass sie unter dämonischem Einfluss standen, ist überhaupt gar keine Frage. Ob die jetzt gröhlend durch die Straßen ziehen, weiß ich nicht, aber randalierend auf jeden Fall. Sehr niederträchtig ist das. Sehr gottfeindlich ist das, wenn man sich so verhält und wenn man vor allen Dingen da auch in irgendeiner Form teilhat. Also deswegen, ich habe immer unseren Mitgliedern auch gesagt und jenen, die Mitglieder werden wollen, haltet euch von solchen Demonstrationen total fern. Ihr kommt dann sonst in sehr, sehr, sehr schlechte Gesellschaft. Denken Sie an die Warnungen, die die Bibel enthält, bezüglich zum Beispiel Noah oder Lot oder auch Nabal. Das hatten wir ja auch besprochen, als wir uns mit David beschäftigt haben. Und denken Sie auch an den betrunkenen Belsazar in Daniel Kapitel 5, der betrunken war, als er dann befahl, die goldenen Gefäße aus dem Tempel Gottes zu holen. Und damit hatte er dann sein Schicksal besiegelt. Mit Noah etwas kurz noch dazu gesagt, das ist interessant, er hat dann auch zu viel getrunken, hat einen Weinberg gepflanzt, hat dann davon getrunken und war dann betrunken im Zelt. Und dann wurde ja eine sexuelle Handlung an ihm begangen durch seinen Enkel. Schreckliche Dinge sind da geschehen. Aber mit Noah war es vielleicht so, der war ja in der Arche, der kam dann aus der Arche heraus, die waren nach wie vor oben auf dem Berg, auf dem Gebirge Ararat. Und da ist natürlich die Luft weitaus dünner als unten im Tal, wo er zunächst gelebt hatte. Und es kann sein, dass er sich mit dem Einfluss und der Wirkung von Alkohol nicht so gut auskannte und hatte vielleicht zu viel getrunken, ohne es regelrecht zu wissen. Ist da von daher betrunken gewesen und ist eingeschlafen. Man weiß nicht genau, was so die Umstände waren. Bei Lot war es ja auch so, dass die Töchter ihm Alkohol gegeben haben, von dem er nichts wusste scheinbar. und ist dann eingeschlafen. Nun, ob er nichts vom Alkohol wusste, ist eine Frage, aber auf alle Fälle, was hier die Bibel aber beschreibt, sind die sehr problematischen Wirkungen, Auswirkungen vom übermäßigen Alkoholgenuss. Man muss ja aufpassen, natürlich auch, dass man nicht zu vorschnell andere verurteilt, wie ich das hier zum Beispiel im Hinblick auf Noah gesagt habe. Vielleicht kennen Leute zunächst einmal den Einfluss noch nicht, der auf sie hat, wenn es um den Alkohol geht. Nun geben wir ihnen Raum zur Reue. Man muss auch aufpassen, dass man nicht mit seinen eigenen Vorstellungen andere jetzt verurteilt, weil vielleicht unsere eigenen Vorstellungen nicht unbedingt im Sinne der Bibel sind. Matthäus Kapitel 11 und Vers 19 wird etwas sehr Interessantes gesagt über Christus. Matthäus 11 und Vers 19. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. Und so sagen sie, siehe, das ist dieser Mensch, was ist das für ein Fresser und Weinsäufer? Ein Freund der Zöllner und Sünder. In Vers 18 sagte er, Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Und so sagen sie, er ist besessen. Fresser und Säufer, die Ausdrücke, die hier auf Christus angewandt werden. Nun, das Wort Fresser hier, eigentlich ist lediglich die Bedeutung jemand, der isst. In Matthäus Kapitel 25, Vers 35 und auch in Lukas Kapitel 8 und Vers 55 wird lediglich vom Essen gesprochen. Jemand, der krank war, dieses junge Mädchen, die sogar gestorben war. Christus hat sie auferweckt zu physischem Leben. Und er sagte dann, gib ihr was zu essen. Es war hier nicht unbedingt der Zusammenhang mit Fressen gemeint. Aber es wird natürlich auch so angewandt. Ich möchte kurz hier Titus Kapitel 1 vorlesen und Vers 12. Und in dem Zusammenhang war natürlich die Anklage gegenüber Christus die, ach, das ist ein Fresser und ein Weinsäufer. In Titus Kapitel 1 und Vers 12 da heißt es, es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Faule Bäuche, oder man kann auch übersetzen, untätige Esser. Also das sind Leute, die halt gegessen haben, aber nichts getan haben, nicht gearbeitet haben scheinbar. Und Paulus sagt an anderer Stelle, jemand, der nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also kann es schon zu verstehen sein, und so wurde es natürlich auch auf Christus angewandt, ein Fresser, ein Säufer. Nun, Johannes trank keinen Wein, wir lesen dies, klar, in Lukas 1, Vers 15 wurde das gesagt. Und in Lukas 7 und Vers 33 und Vers 34 heißt es auch, dass er kein Brot aß. Nun, das kann eine Bezeichnung sein auf allgemeines, normales Essen, aber wir lesen auch, dass er sich von Heuschrecken und Honig ernährte. Aber Christus ernährte sich auf diese Weise nicht. Und jetzt sagten sie ja, der Johannes, der ist besessen, und der Christus, der ist jetzt ein Weinsäufer, der trank ja Wein offensichtlich, und auch ein Fresser, weil der aß eben Brot und möglicherweise aß er mehr, als andere gedacht hatten, er sollte essen, was die Mengen angeht. Jesus war auf der Hochzeit zu Kana. Jesus hat dort Wasser in Wein verwandelt. Und so lesen wir natürlich auch von richtigem und gottgewolltem Genuss von Alkohol. Alles das, was ich gesagt habe bislang, darf nicht missverstanden werden. Es geht mir darum, dass man sich vor übermäßigem Alkoholgenuss hüten muss. Aber ein gemäßigter Alkoholgenuss kann durchaus gut sein. Nun, es ist nicht gesagt, dass man Alkohol trinken muss, bis auf den Passahabend, wo man ein wenig Wein ist die Betonung, als Symbol für das vergossene Blut Christi zu sich nimmt. Ansonsten, zum Beispiel jemand, der Alkoholiker war und davon weggekommen ist, sollte keinen Alkohol zu sich nehmen. Und auch wenn es um den Passahabend geht, sagen wir einmal, man muss dann zu Gott beten, dass Gott einen insoweit dann beschützt. Und Gott wird das auch tun. Aber hier in 5. Mose 14 wird hier eine klare Erlaubnis gegeben. Aber im Zusammenhang mit dem, was wir gesagt haben, es geht nicht um Leute, die über das Ziel hinausschießen, die sich dann betrinken. Oder auch vor den Versammlungen schnell noch einen runterkippen, damit man was besser zuhört oder vielleicht einschläft. 5. Mose 14. Manchmal frage ich mich ohnehin, wenn ich Predigten gebe über gewisse Dinge und dann bekomme ich dann Memos zugeschickt, kurz drauf, da werden die gleichen Fragen gestellt, die ich in der Predigt beantwortet habe. Ja, hat man da überhaupt zugehört? Oder wie hat man zugehört? 5. Mose 14, Vers 24. Es geht hier darum, dass man zum Laputtenfest geht. Und er sagt, nun, wenn aber der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hintragen kannst, die Rede war von Getreide und Wein und Öl und Erstgeburt der Rinder und so weiter und so fort. Weil die Stätte dir zu ferne ist, heißt es hier, die dir der Herr, dein Gott, erwählen wird oder erwählt hat, dass er seinen Namen da selbst wohnen lasse, wenn der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, so mache es zu Geld und nimm das Geld in deine Hand und gehe an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählt hat. Es geht hier auch um den zweiten Zehnten, dieser sogenannte zweite Zehnte. Man legt 10% seines Einkommens zur Seite. Nun, der erste Zehnte ist das Geld, das an die Kirche geschickt wird, zur Verkündigung des Evangeliums. Aber der zweite Zehnte, der ist für sich selbst. Den legt man zur Seite, damit man genug hat, um dann die Feste Gottes, hauptsächlich auch das Laubhüttenfest, die 7 Tage des Laubhüttenfestes und den letzten großen Tag, den 8. Tag, halten zu können. Im Hotel die Hotelkosten bezahlen zu können, das Essen bezahlen zu können, die Reise dorthin bezahlen zu können. Und so sagt er hier, und dann, wenn du das aber getan hast, dann gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat. Es sei für Rinder oder Schafe, Wein, starkes Getränk, oder für alles, was dein Herz wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus, fröhlich, aber nicht in dem Maße, dass man jetzt sich betrinkt. Alles dies wird im Zusammenhang gesehen und muss in dem Zusammenhang gesehen werden mit dem, was wir uns gerade angeschaut haben. Im Psalm 104, die Verse 14 bis 15. Psalm 104, die Verse 14 und 15. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zunutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz. Also wenn es absolut total verboten wäre, Alkohol zu trinken, könnte Gott das auf diese Weise nie so gesagt haben. Auch in Prediger Kapitel 9 und in Vers 7. Prediger 9 und Vers 7. So gehe hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Also das heißt ja nicht, Gott ist total erbost darüber, dass ihr Wein trinkt, zu gewissen Gelegenheiten, sagen wir einmal, aber nicht übermäßig. Aber man muss auch verstehen, dass 2. Chronik, Kapitel 2 und Vers 9 uns Wein und Alkohol, aber gerade auch Wein, in dieser Weise nahe bringt. 2. Chronik 2 und Vers 9, da heißt es, siehe, ich will den Holzhauern, deinen Leuten, die das Holz behauen, 200.000 Scheffel Weizen und 200.000 Scheffel Gerste und 2.000 Eimer Wein und 20.000 Eimer Öl zur Speise geben. Wein ist auch als Nahrungsmittel gedacht. In einigen Ländern wird zum Beispiel bei einem Mahl Wein mit hinzugegeben, vielfach Rotwein. Und Kinder wachsen in diesen Verhältnissen auf. Und sie sehen im Wein, im Alkohol nicht unbedingt etwas, was jetzt verboten ist und das man sich so heimlich verschaffen muss. Es ist etwas Natürliches geworden. Und in diesen Ländern ist der Alkoholismus auch weitaus geringer als in Ländern, wo Wein und Alkohol als verboten angesehen wird. Denn dann will man ja dahin. Dann will man ja an diesen Alkohol kommen. Wie gesagt, man muss als Familie, als Eltern eine gewisse Balance auch hier haben. Natürlich den Kindern erklären, was es mit Wein auf sich hat. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt immer das Richtigste, es total zu verbieten. Denn dann kann es sehr leicht dazu kommen, dass man dann gerade sich den Alkohol verschaffen will. Wir hatten das ja auch in Amerika, wo es eine gewisse Zeit lang so war, dass überhaupt kein Alkohol verkauft werden durfte. Und dann war der Alkoholismus größer geworden als zu den Zeiten, wo man Alkohol sich erwerben konnte. Sprüche 31 hat eine weitere interessante Aussage. Sprüche 31, die Verse 6 bis 7. Gib starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, und Wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elendes vergessen und ihres Unglückes nicht mehr gedenken. Nun, das sind natürlich extreme Situationen. Schlachter schreibt hier ganz richtig, Es geht hier vielleicht um unheilbare Kranke, die große Schmerzen haben. Heute werden die vielfach dann mit Morphium behandelt. Die werden also auch quasi auf diese Weise, sagen wir mal, mehr oder weniger sogar betäubt, in dem Sinne, dass sie die Schmerzen nicht mehr spüren. Die Idee ist die gleiche hier. Es geht hier um Wein, der dann diesen Menschen hilft, dass sie nicht mehr so viel zu leiden haben, die Schmerzen nicht mehr zu bemerken. Aber es ist eine extreme Situation. Wenn ihnen ein bisschen vielleicht übel ist, ein bisschen deprimiert sind, dann ist das kein Grund für sie zu sagen, oh, jetzt werde ich mal schnell mich hier vollsaufen, dass ich mein Elend vergesse. Darum kann es keineswegs gehen. Das ist genau die falsche Reaktion, die sie dann an den Tag legen würden. Oder Drogen zu nehmen, zum Beispiel. Oder zu rauchen. Oh, mir geht's nicht so gut, ich werde mal schnell eine rauchen. Das befriedigt mich dann irgendwie, dann geht meine Nervosität weg. Ja, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und das Gleiche gilt für übermäßigen Alkoholgenuss. Und das Gleiche gilt auch für Drogenabhängige und den Drogenkonsum. 1. Timotheus 5 und Vers 23 sagt uns auch etwas, was Wein tun kann für uns. 1. Timotheus 5 und Vers 23. Da sagt nämlich Paulus dem Timotheus, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen, weil du so oft krank bist. Man kennt ja die heilende oder gute Wirkung von Wein, gerade auch Rotwein. Natürlich kann es nicht um gepanschten Wein gehen oder um Wein, wo dann so viele andere chemische Mittel hineingebracht werden. Darum geht es natürlich jetzt nicht. Nun, die Schlachterbibel hat hier eine ausgesprochen dumme Aussage, was also 1. Timotheus 5, 23 angeht. Die sagen, ja, das Wasser, das war irgendwie nicht gut, weil das irgendwie so von Bakterien besetzt war und der Wein wurde das dann neutralisiert. Das ist mit Sicherheit nicht hiermit gemeint. Das ist absoluter Unfug. Nein, es geht schon darum, dass man Wein hin und wieder zu sich nehmen kann und auch sollte. Und auch andere Heilmittel, in Anführungszeichen, aber die natürlichen Ursprünge sind. Man sollte sehr aufpassen, wenn es um chemische Mittel geht. Darüber werden wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Aber es geht schon hier darum, dass Paulus dem Timotheus sagt, nimm ein wenig Wein um des Magens willen. Und wir hatten bereits schon erwähnt, am Passahabend muss natürlich etwas Wein zu sich genommen werden, aber sehr, sehr, sehr wenig. Und man kann vielleicht auch an Melchisedek denken, der war ja nun Christus. Der ist ja als Melchisedek im Alten Testament erschienen. Er ist dem Abraham erschienen. Und wie ist er ihm erschienen, als er zurückkam von der Schlacht mit den Kriegern da, die den Lot entführt hatten? Der Melchisedek bringt Abraham Brot und Wein. 1. Mose 14, Vers 18. Also wie gesagt, wenn jetzt Wein etwas total Abzulehnendes wäre, hätte Christus, als Melchisedek, es sicherlich nicht getan und er hätte mit Sicherheit auch nicht verlangt, dass wahre Christen am Passahabend Wein zu sich nehmen, wenn auch nur ein wenig. Ich möchte zum Abschluss Ihnen ein wenig vorlesen über Alkoholsucht. Und Sie müssen sich selbst die Frage stellen, fallen Sie in diese Kategorien? Und sagen Sie nicht gleich, nein, nein, das geht mich ja nichts an, weil ich bin ja nicht einer von denen. Die Frage ist, befinden Sie sich auf dem Weg dorthin oder wenn Sie schon bereits dort angelangt sind, machen Sie eine Umkehrung und wenden Sie das auch auf Drogen an und wenden Sie das vielleicht sogar auch auf Rauchen an, wie es sich hier vielleicht ergibt. Und wie gesagt, Rauchen werden wir in der nächsten Predigt behandeln. Denn bevor ich hier mit den Bemerkungen aus gewissen Artikeln schließe, eines Ihnen ganz klar mitgegeben. Wenn Sie den Weg Gottes befolgen wollen, wenn Sie sich dazu entschlossen haben, Gottes Weg zu gehen, dann müssen Sie sich abwenden von diesen falschen Dingen. Sie können nicht nach wie vor im Alkohol schwelgen, weiterhin rauchen, weiterhin Drogen zu sich nehmen und meinen, Sie leben ein Gott wohlgefälliges Leben. Wir lasen eben von Heuchlern. Und was wird denen letztendlich geschehen, wenn sie sich nicht ändern? Und zwar nicht erst in ein paar Jahren, sondern jetzt. Die werden halt in Stücke gehauen werden, wie Christus sagt. Dort, wo dann Heulen und Zähneknirschen herrschen wird. Es ist eine ernste Sache. Meinen Sie nicht, das ist irgendetwas, was in Gottes Augen so unerheblich ist. Wenn Sie ein wahrer Christ sein wollen und nach wie vor rauchen, dann haben Sie eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Entweder sie wollen weiterhin Gottes Lebensweg gehen, oder sie wollen weiterhin rauchen. Beides geht nicht. Das Gleiche gilt für übermäßigen Alkoholgenuss. Das Gleiche gilt für Drogenkonsum. Sie können nicht das miteinander verbinden. Was hat die Gerechtigkeit zu tun mit der Ungerechtigkeit? Was hat Licht zu tun mit der Finsternis? Sie machen sich was vor. Sie machen anderen etwas vor. Sie geben ein schlechtes Beispiel ab. Sie geben ein schlechtes Beispiel ab für andere in Gottes Kirche. Auch gerade für neue Leute, die hinzukommen und sie dann beobachten. Wenn sie zum Beispiel rauchen, das riecht man ja schon meilenweit vielfach. Das können sie ja gar nicht irgendwo verhindern. Das ist ja in ihrer Kleidung drin. Wenn sie laufen, Alkohol trinken, das kann man auch nicht verbergen. Das Gleiche gilt mit Drogenkonsum. Das spricht sich ja dann rum. Ich meine, letztendlich muss die Entscheidung getroffen werden. Entweder sie wollen in Gottes Kirche sein, oder sie müssten etwas anderes sich suchen. Denn beides geht nicht. Beides kann auf Dauer nicht gestattet werden. Und jetzt zum Abschluss ein paar Artikel über Alkoholsucht. Das ist ein Artikel von 2016, der sagt Folgendes. Alkoholmissbrauch zählt zu den größten gesellschaftlichen Problemen in Deutschland. Laut dem Drogen- und Selbstbericht, oder vielmehr laut dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung sind 1,3 Millionen Deutsche alkoholabhängig. Noch viel höher ist die Zahl an Bürgern, deren Trinkverhalten über das Maß hinausgeht. Ungefähr 9,5 Millionen Deutsche gefährden ihre Gesundheit durch Alkoholkonsum. Schon wer täglich einen Liter Bier trinkt, riskiert, alkoholabhängig zu werden oder alkoholbedingte Organschäden zu erleiden. 30 bis 40 Gramm reiner Alkohol für Männer und 20 Gramm täglich für Frauen gelten als Grenze für körperliche Folgeerkrankungen. Unter Jugendlichen ist vor allem das sogenannte Komasaufen-Trend. Vor allem, wenn man dann so Semesterferien hat und dann geht man so zum Strand hier in Amerika ganz besonders und auch woanders und dann wird da gesoffen. Unglaublich. Unglaublich. Rund 26.000 Kinder und Jugendliche wurden im Jahr 2010, es geht in Deutschland, wegen Alkoholmissbrauchs im Krankenhaus behandelt. Auch Alkoholismus im Alter ist ein häufiges Problem, das jedoch selten entdeckt wird. Viele ältere Menschen leben allein und ihr übermäßiger Konsum fällt daher nicht auf. Auch wenn alte Menschen verwirrt sind oder stürzen, wird man das eher auf das Alter zurückführen als auf Alkohol. Alkoholsucht verläuft nicht selten tödlich. Zu der Unfall- und Suizidgefahr kommen erhöhte Risiken für lebensbedrohliche Erkrankungen. Dazu gehören Leberversagen, Herzinfarkt und verschiedene Krebsformen. Aktuelle Analysen gehen von jährlich insgesamt knapp 74.000 Todesfällen infolge von Alkoholkonsum bzw. einer Kombination von Tabak und Alkohol aus. Das Trinken bis zum Rausch grenzt an Alkoholmissbrauch, ebenso das Trinkverhalten in unangemessenen Situationen. Der Trinkende schadet Körper und Geist. Er riskiert, die Kontrolle über sich und sein Handeln zu verlieren. Weiter können Betrunkene durch den Alkoholmissbrauch auch Fremde gefährden. Im Straßenverkehr zum Beispiel, am Arbeitsplatz. Besonders problematisch ist der Verzehr von Alkohol bei Schwangeren. Auch bei Schwangeren, die rauchen. Hier können schon kleinste Mengen dem ungeborenen Kind schaden. Und viele, die passive Nichtraucher sind, werden durch Raucher geschädigt, die in ihrer Gegenwart rauchen. Auch das muss man begreifen. Alkoholiker, heißt es hier, wollen oftmals nicht wahrhaben, dass sie die Grenze zur Abhängigkeit überschritten haben. Sie reden sich ein, aufhören zu können, wann immer sie wollen. Ja, oder ich kann auch aufhören zu rauchen, wann immer ich will. Und dann raucht man fleißig weiter. Drogenabhängigkeit, das Gleiche. Auch ich kann ja mit dem aufhören, sobald wie ich will. Geht nicht mehr. So ganz einfach ist es dann nicht. Oh, ich kann ja auch mich aus diesem Okkultismus entfernen, wenn ich will. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, hat Goethe sehr richtig gesagt. Fangen Sie erst gar nicht damit an. Es kann schwierig werden. In vielen Fällen bedarf es eines Eingreifen, eines direkten Eingreifen Gottes. Es heißt hier weiter, der langfristige Konsum von Alkohol verursacht Magenschmerzen durch eine Magenschleimhautentzündung oder Magengeschwüre. In fortgeschrittenem Stadium kann es zu blutigem Erbrechen oder sogar schweren Blutungen beim Platzen von Krampfadern in der Speiseröhre kommen. Typisch sind auch Übelkeit und Schwäche sowie morgendliches Zittern aufgrund von Entzugssymptomen. Häufigere Blutergüsse, Gesinnungsstörungen, Gerinnungsstörungen oder Schlafstörungen deuten ebenfalls auf ein Alkoholproblem hin. Exzessives Trinken schädigt die Leber, auch die kognitiven Fähigkeiten nehmen ab. Typisch ist zunächst, dass der Betroffene das Alkoholproblem bagatellisiert oder leugnet. Zunehmend fallen starke Stimmungsschwankungen auf. Häufig sind ein geringes Selbstwertgefühl und depressive Gefühle zu beobachten. Immer öfter treten dann auch eine starke Reizbarkeit sowie verbale und körperliche Gewalt mit häufigeren Wutausbrüchen und übertriebenen Verhaltensweisen in den Vordergrund. Neben den ständigen Versprechen, sich zu ändern und aufzuhören, prägen Selbstvorwürfe und Schuldgefühle die familiäre Situation. Wenn Sie in einer Familie groß geworden sind, wo zum Beispiel ein Elternteil ein Trinker war oder zu viel getrunken hat, dann wissen Sie sehr wohl, wie unglaublich spannend, anspannend und sehr, sehr problematisch eine solche Situation war. Werden Sie nicht zu einem solchen Fall, sondern wenden sich total davon ab. Und zwar nicht erst in 2, 3, 4 oder 5 Wochen oder Monaten, heute. Heute, wenn Sie Gottes Stimme hören, dann gehorchen Sie ihm. Und wenn Sie meinen, dass das, was heute in dieser Predigt behandelt worden ist, dem entspricht, was Gott Ihnen sagt, dann handeln Sie heute danach. Wenden Sie sich ab von all denen, die Sie beeinflussen könnten. Gehen Sie dort nicht mehr hin. Treffen Sie sich nicht mehr mit solchen Leuten, die drogenabhängig sind oder die zu viel Alkohol zu sich nehmen oder die rauchen. Bleiben Sie nicht in deren Gesellschaft. Wenn Sie dann in einem Raum sitzen, wo dann geraucht wird, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass Sie dann auch anfangen, wieder zu rauchen oder Drogen zu nehmen oder zu viel Alkohol zu trinken. Machen Sie eine radikale Kehrtwendung. Schauen Sie, ein Alkoholiker wird nicht als Alkoholiker geboren, ein Raucher wird nicht als Raucher geboren, ein Drogenabhängiger wird nicht als Drogenabhängiger geboren. Natürlich können familiäre Umstände dazu beitragen, sogar auch vielleicht, wenn ein Elternteil Alkoholiker war, kann es natürlich dann bei einem Kind zu einer größeren Tendenz dazu kommen, aber man kann es überwinden, man muss es überwinden. Gott sagt, Sie müssen es überwinden, wenn Sie im Reich Gottes sein wollen, da gibt es gar keine Alternative. Sie werden nicht in Gottes Reich kommen, wenn Sie weiterhin Alkohol im Übermaß zu sich nehmen, und zwar auf, wie ich sagte, gewohnheitsmäßiger Basis. Aber sagen Sie nicht, ja, hin und wieder kann ich es ja ruhig machen, das schadet dann nicht. Nein, es kann zur gewohnheitsmäßigen Basis führen. Es kann aber auch so sein, dass Sie, wenn Sie so etwas tun, nicht bereuen wollen. Und das, wie gesagt, kann auch zur unvergebbaren Sünde führen. Lassen Sie sich nicht gefangen nehmen. Nichts soll Sie gefangen nehmen. Sie sollen kein Sklave werden von Alkohol, von Drogenabhängigkeit, von Rauchen, von Unzucht und von nicht allen anderen Dingen, die gegen Gottes Gesetz sind. Werden Sie zu einem nüchternen Menschen. Beachten Sie in nüchterner Weise, was Gottes Gebote sind und handeln Sie danach. Und Ihr Leben wird von Gott gesegnet werden. Ich sage Ihnen eines, wenn Sie ein drogenabhängiges Mitglied der Gesellschaft sind, jemand, der zu viel Alkohol trinkt, jemand, der raucht, sind Sie von Gott nicht gesegnet. Lastet ein Fluch über ihnen. Dieser Fluch muss von ihnen genommen werden. Gott wird es tun, wenn sie ihm zeigen, wie ernst es ihnen ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.